Christus, genau. Das ist immer gut. Schaba. Danke, Jesus. Eigentlich habe ich mehr Lust, so richtig mich zu besaufen mit der Herrlichkeit Gottes, aber... Ja, wenn ich außer mir bin, ist es Gottes Schuld. Wenn ich nüchtern bin, dann für euch. Stop that, Mark. Hey. Oh. Ja, das Meeting wird immer besser. Danke, Jesus. Also wenn die Frau sich hingeben soll, dann soll die Gemeinde das erst recht. Stimmt's? Lass die Wasser fließen. Schaber. Yeah. Danke. Yeah. Wow. 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 Oh, danke, Jesus. Wow. Wow. Gib dich einfach hin. Genieß es einfach. Gehorche. Gehorche und gib dich hin. Ordne dich unter. Ich gehorche voll gerne, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Oh. Get drunk. Get wrecked, stay back, never go back. Danke, Jesus. Wow. Oh ja, wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Es ist einfach nichts Besseres, Herr. Wow, wisst ihr, wenn wir die ganze Zeit singen, tu, was du willst, dann müssen wir auch bereit sein, dass er tun kann, was er will.
Ja, jetzt ist doch aber Lehre dran.
Ey, tu, was du willst, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, das ist so gut. So gut. Ich bin eine glückliche Braut. Mein Kleid sieht fabelhaft aus. Da kann Conchita Wurst einpassen, einpacken. Ja. Oh ja, da ist ein Feuer hier. Wow. Also Gottes Gegenwart, die macht uns gerade, sage ich euch. Wenn sie da ist, sehen wir krumm aus, kommen wir raus, ist alles gerade. Oh, danke, Jesus. Nichts Besseres als das. Nichts Besseres als die Gegenwart Gottes. Oh, ja. Da stöhnt jemand hinter der Technik. So ein heftiges Thema. Da musst du mal ein bisschen lachen. Jesus, danke, Vater. Oh. Ich entschuldige mich im Voraus, wenn sich jemand gestoßen fühlt. Beschwer dich bei Jesus. Puh, tut mir echt leid. Aber ich empfehle dir, dich unterzuordnen und die Braut zu sein, die sich hingibt. Danke, Jesus. Es ist nichts Böses in Vater. Papa ist so gut. Wow. Wow. Ich gleich noch mal aus dem Hohelied lesen hier. Das war so gut. Jetzt lass uns das noch mal sehen auf Christus und die Gemeinde, okay? Du bist die Gemeinde, du bist die Braut, die wunderschöne Braut ohne Flecken und Runzeln. Die herrliche Gemeinde, danke Jesus. Wenn wir das hinkriegen. Gott sagt zu dir, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. So, wenn ich meine Tochter angucke und die lächelt mich an und manchmal kriegen wir die Blicke nicht voneinander weg, dann gucken wir uns über den Tisch an und wir lächeln uns einfach nur an und grinsen uns an und ich denke mir so, sie hat mir das Herz geraubt mit einem Blick aus ihren Augen. Sie hat nichts getan dafür. Sie hat eigentlich noch gar nicht viel dafür getan, dass sie meine Liebe irgendwie verdient hätte, sondern einfach nur, weil sie es ist, einfach nur, weil sie in meinem Ebenbild geschaffen ist, einfach nur, weil sie wunderschön ist, einfach nur, weil ich in ihre Augen gucken kann und ich bin einfach nur verliebt in meine Tochter. Und das ist so wunderschön. Und das ist, was Gott über dir sagt. Du hast ihm das Herz geraubt. Es gibt diese Lieder an, wir singen die andersrum. Du hast mir das Herz geraubt. Das stimmt natürlich auch. Aber die Wahrheit ist, wir haben ihm das Herz geraubt. Mit einem Blick aus unseren Augen. Ein unserer schiefen, verklärten, kaputten Blicke haben aus Versehen sein gestriffen. Und er ging, und dann hat er nicht sich zurückhalten können und einfach alles gegeben für dich und mich. Einfach alles, alles, nichts zurückgehalten. Alles auf eine Waagschale gelegt und gesagt, du bist mein. Ich erkaufe dich mit meinem kostbaren Blut. Und jetzt bist du nicht mehr billig. Bist nicht mehr für billig zu verkaufen. Bist nicht mehr für irgendwas Minderwertiges wegzugeben. Du bist wertvoll. Wertvoll. Gerade mit jemandem gesprochen und ich versuche das so zu machen, dass man es nicht merkt, wer oder was oder wie auch immer. Aber weißt du, wenn du in einer Beziehung bist und die Beziehung zieht dich runter, von Jesus weg, führt dich in sündiges Verhalten, führt dich in irgendwelche Dinge rein, wo du Jesus wegläufst und ständig schlecht fühlst und schuldig fühlst, sei es dir wert und steig aus, okay? Sei es, tu dir, der Person, einen Gefallen und allen um dich rum, die dich kennen. Und steig aus, Amen. Steig einfach aus, mach einfach Schluss damit. Sag einfach vorbei, ich bin zu wertvoll. Amen. Ich bin zu wertvoll für sowas. Ich bin einfach zu wertvoll dafür. Wow. Das ist gut. Okay, ich wollte lesen. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein. Puh. Ist andersrum schon richtig. Aber weißt du, was Gott zu dir sagt? Deine Liebe ist ihm köstlicher als Wein. Gott ist taumelt von deiner Liebe. Wenn du ihn einfach nur anschaust und einfach nur sagst, Papa, ich vertraue dir. Dann geht er. Oh. Er liebt dich einfach. Und dein Vertrauen in ihn ist das Größte, was es gibt. Ist das Größte, was es gibt, weil Glaube ist nicht irgendein losgelöstes Ding. Glaube ist Beziehung. Glaube ist, ich vertraue dir. Egal, ob ich sehe, spüre, höre, schmecke, egal, ob es schon da ist in dieser sichtbaren Welt. Du hast es gesagt und ich vertraue dir. Und du kannst heute Abend, weißt du, was der größte Schritt in Heilung ist? Es ist nicht unsere 500 Schritte zu einem besseren Christen und was weiß ich was und 10 Schritte hierfür und 20 Schritte dafür. Es ist die Liebe Gottes zu empfangen. Sich zu öffnen für die Liebe Gottes. Es mag vielleicht lustig sich anhören und das haben wir schon 100-mal gehört, aber Leute, die sich der Liebe Gottes bedingungslos hingeben und öffnen, sind meistens sehr schnell sehr beziehungsfähig. Und sie benutzen es nicht und missbrauchen das nicht, sondern sie können einfach. Es geht. Sie sind bereit. weil sie voll sind, weil sie überlaufen, weil sie es nicht mehr tun für sich in erster Linie, sondern sie können das Geschenk empfangen, was Gott für sie hat. Wow. Ja, so trink einfach seine Liebe, berausch Gott mit deiner Liebe. Danke, Jesus. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Wabenhonig träufeln deine Lippen, meine Braut. Wenn wir ihn anbeten, stell dir das vor, wie der Honig sprießt von deinen Lippen. Ja? Der Honig seiner Anbetung, einfach aus dieser Herrlichkeit. Gott ist so schön. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gleich dem Duft des Libanon. Gott sagt das über dir, über seiner Braut. Ist das nicht schön? Das, gefällt das irgendjemandem hier? Ich weiß. Ich lese mal einfach Vers 5. Ich mache es einmal als eine prophetische Deklaration für alle die von euch, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben. Weil es hat mit Vertrauen zu tun. Jede Beziehung hat mit Vertrauen zu tun. Wenn wir es mit Gott, wisst ihr, wenn mit Gott ist es, ich will nicht sagen, wenn wir es mit Gott nicht hinkriegen, können wir es mit Menschen nicht hinkriegen. Weil manchmal benutzt Gott Menschen, damit er uns öffnet für sich. Entschuldigung, ich war vorher eine Woche krank, ja, nur dass ihr das wisst. Deswegen bin ich hier so ein bisschen, was gar nicht geht. Ja. Also ich entschuldige mich vielmals dafür, es geht eigentlich gar nicht. Aber ich habe nur so getan, eine Woche hat die Grippe mich scheinbar im Griff gehabt. Egal, ist nicht so wichtig, ist nicht so schlimm. Das macht auch nicht aus, wer ich bin. Amen. Ich kann auch mal sagen, dass ich krank war. Alles ist in Ordnung mit mir. Ich bin geliebt und alles ist cool. Ja, also stört euch nicht dran, dass ich so ein bisschen... Ja, vielleicht kann ich wie Paulus sagen, stört euch, ihr habt euch nicht gestört an meiner äußeren Erscheinung. Danke, Jesus. Und jetzt lasse ich das einfach mal erklären über euch, okay? Hier, ich erkläre jetzt einfach mal über euch, dass Gott in seinen Garten kommt und seine Früchte pflückt. Und der Garten bist du und Gott wandelt in dir. Adam und Eva wandelten im Garten, jetzt wandelt Gott in uns und wir sind sein Garten. Amen. Wir sind sein Lustgarten. Wir sind der Garten seiner Freude und seiner Wonne. Und er wandelt in uns und pflückt seine Früchte. Und ich sage euch mal was, er darf. Amen. Er darf. Er darf, wir warten nicht, er darf, es ist okay, es ist erlaubt, es ist legal, er darf, Amen. Ich habe letztens eine Predigt gehört, ich war letztens in Polen bei einer Hochzeit und dann hat der Prediger eine Hammer-Offenbarung gepredigt. Er hat vom Anfang bis zum Ende dieses Bild der Braut und der Gemeinde, Adam und Eva, Mann und Frau und das Bündnis der Ehe und hat das alles genommen und das war so krass, aber eine Sache hatte ich noch nie gehört. Wollt ihr die hören? Sicher. Seid ihr bereit dafür? Ich weiß nicht. Aber Gott, wir sagen immer, Gott will eine Braut, okay? Gott will eine Braut, ja, aber das, was ich noch nie gehört habe, ist, Gott wollte ein Mensch werden, damit er heiraten kann. Es muss sich vielleicht nicht so packen, wie es mich gepackt hat, aber er ist Mensch geworden, weil er will eine Braut. Er will ein Gegenüber. Weißt du, dass Jesus einen menschlichen Körper hat für alle Zeiten? Ja, dass das sich nicht mehr ändert? Dass er zwar Verherrlichten hat, aber er will eine Braut. Versteht mir nicht, wie das alles funktioniert. Das ist auch mystisch. Ja, es ist auch eine geistliche Komponente dazu, die ich nicht mit Worten oder keine Ahnung. Aber Gott ist so, Gott liebt Menschen. Verstehen wir das? Gott liebt Menschen. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Er schuf sich eine Braut, damit er heiraten kann, weil Gott kann sich ja nicht selber heiraten. Amen. Und das ist doch Hammer. Wir sind sein Gebein, sein Fleisch. Wir sind eins mit ihm. Wir sind verwandelt. Wir sind ein Geist mit ihm. Es ist einfach, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Kannst du auch gerne als eine Drohung nehmen. Ich komme in meinen Garten. Ist mir egal, was du sagst. Ich komme jetzt einfach. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Oder hoch die Gläser auf die Liebe und auf das Leben. Amen. So der Message-Bibel nachlesen. Hammer. Ist das nicht wunderbar? Ja, ist es nicht, wenn wir in dieser Liebe leben, wenn wir damit gefüllt sind, wenn wir damit voll sind, wir haben eine andere Perspektive für unsere Beziehungsherausforderungen, weil alles ist möglich mit Gott. Alles ist möglich mit Gott. Gott kann die schlimmste Beziehung wiederherstellen. Wenn wir uns zu dem stellen, was er sagt, wenn wir uns füllen lassen und nicht mit unseren irdischen Augen auf das irdische schauen, auf das irdische sinnen, auf das sinnen, was auf der Erde ist, sondern wenn wir auf das schauen, was droben ist. Wenn wir erlauben, dass seine Perspektive unsere Perspektive wird. Wir waren in einer Zeit in meiner Ehe, wo wir wirklich dachten, wir machen das nicht mehr. Wo wir wirklich gesagt haben, so, wir haben uns ständig in den Haaren gehabt. Es gab keinen Tag, wo wir nicht gestritten haben. Und ich meine, Streiten ist nicht von Grund auf schlecht. Ja? Wir haben immer mal verschiedene Meinungen. Ja, darum geht es nicht, dass man verschiedene Meinungen hat. Das ist überhaupt kein Problem. Problem ist, wenn du Recht haben willst. Problem ist, wenn du nicht zulassen kannst, dass jemand anders vielleicht Recht hat. Ja, und wenn wir uns gegenseitig dann die Birne einhauen, weil beide sind stark, beide sind in irgendeine Form von Leiterschaftspersönlichkeit, noch nicht ganz geheiligt, aber ne? So. Und dann hauen wir uns die Birne ein, weil wir Recht haben wollen. Und Rechthaberei ist eines der schlimmsten. Weißt du, wer liebt, der soll das mal sagen, der ist gut, okay? Wer liebt, muss nicht Recht haben. Ist dir mal aufgefallen, wir wollen immer gerne, dass Gott sich beweist. Kennt ihr das? Wir wollen, dass Gott zeigt, dass er Recht hat. Und oftmals ist es eine Unsicherheit in uns selber. Wir wollen, dass Gott zeigt, dass er Recht hat. Gott, warum machst du nicht sowas wie Elia und boom und zeigst mal allen, dass du wirklich der krasse Gott bist? Und wir verstehen das nicht, aber ich sage euch was, Liebe ist nicht unsicher. Liebe muss nicht beweisen, dass sie Recht hat. Liebe hat immer Recht. Die Liebe ist das Größte, heißt es. Die Liebe ist das Größte, sie kann nie versagen. Wenn du liebst, selbst wenn sie, weil wenn du von auf der Straße Leuten von Jesus erzählst, weißt du, das Problem ist, warum wir Leuten nicht von Jesus erzählen, ist nicht, weil wir irgendwie so uns, dann sagen wir, ja, wir trauen uns nicht. Und ich sag euch, was das Problem ist, warum wir nicht von Jesus reden. Wir wissen nicht, wie sehr Gott uns liebt. Und wenn wir wirklich in dieser Liebe leben, ja, was ist es denn das für ein Problem, wenn einer dich nicht mag? Wenn du angespuckt wirst oder was hier sowieso nicht passiert. Ja, das Schlimmste, was hier passiert in unserem Land ist, dass die Leute lachen über uns. Und das ist für die meisten von uns schon zu viel. Warum? Weil wir total unsicher sind. Total unsicher. Wir wissen einfach nicht, wer wir sind. Das ist das Ganze, wir kennen unseren Wert nicht. Und dann kommt irgendeiner daher und macht uns schöne Augen. Ja, und den Frauen oder auch andersrum geht auch. Und dann ist da diese Leere in drin, weil wir so unsicher sind und wir denken, oh, jemand liebt mich. Und dann wird es eine absolut verdrehte, pervertierte Beziehung, die nichts anderes tut als manipulieren und kontrollieren und auslösen. Wir merken es gar nicht, wir werden co-abhängig und so weiter. Und dieses ganze Zeug und diese ganzen Sachen fallen raus. Wenn wir in dieser Liebe gehen, wenn wir uns füllen lassen mit dieser Liebe und die Liebe unsere Sicherheit sein lassen, wir nicht bestimmt sind durch die äußeren Umstände, wir bestimmt sind durch das, was Gott gesagt hat. Und das ist nicht eine gnostische Realität, das ist nicht, ja, Gott hat gesagt und dann haben wir so einen verkrampften, komischen Glauben, der sich die ganze Zeit irgendwas einredet. Das ist auch nicht Glaube. Das ist nicht irgendein Einredungsglaube, es ist eine Realität. Glaube ist Substanz. Glaube ist ein Wesen. Gott ist eigentlich Glaube, ja, weil wir leben durch seinen Glauben. Ganz ehrlich, das ist die Realität. Je mehr wir verstehen, dass wir gekreuzigt sind mit ihm, je mehr wir verstehen, dass es nicht mehr ist, ich ist, der lebt, umso mehr verstehen wir, dass wir auch leben durch seine befähigende Gnade. Es ist noch nicht mal unser Glauben, unser Zähne aufeinanderbeißen, unser Versuchen. Es ist seine Kraft, sein Wesen in uns, das uns ausfüllt, durchdringt, aus uns rausfließt, Anteilhaber an der göttlichen Natur. Das ist, was du bist. Ein Wesen geschaffen in seinem Ebenbild und geschaffen, um dieses Ebenbild in dieser Welt sichtbar zu machen. Und das durch Charakter, durch Wesensart, durch Liebe. Und diese Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Diese Liebe hat nichts, was größer ist als sie. Boah. Nichts, was größer ist als sie. Und die Leute, die es wagen, sich darauf einzulassen, sind mehr als Überwinder durch seine Liebe. Durch die Liebe mit der uns. Und dann ist alles möglich. Dann ist wirklich alles möglich. Und nicht alles möglich im Sinne von, wann segnet Gott mich endlich? Es ist nicht der Punkt, dass Gott uns segnen will, ist lange festgelegt. Fakt ist, du bist gesegnet. Du bist die gesegnetste Person des Universums, weil du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Gott selbst hat sich dir geschenkt. Was brauchst du noch? Yay! Gott hat sich dir geschenkt. ist das größte Geschenk. Wir bekennen immer Römer 8, 32, richtig, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und unser Fokus ist immer auf alles schenken. Ich denke, warum ist unser Fokus nicht auf, der seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern für uns hingegeben hat? Wie soll der uns mit ihm? Jesus ist mein Geschenk. Jesus ist das große Geschenk, was er gemacht hat. Er hat sich selbst geschenkt. Und das Ganze nennt er auch noch Anzahlung. Der Heilige Geist, die Anzahlung auf die Erlösung. Ich denke manchmal so, Gott, du hast dich selber als Anzahlung gegeben. Was kommt denn da noch? Was ist denn da noch vor uns, Leute? Was für eine Anzahlung. Woher weiß ich, dass der Himmel real ist? Ich kenne die Anzahlung. Die Anzahlung wohnt in mir. Und ich weiß zwar nicht, wie Gott das sieht mit Anzahlung, aber das ist der Hammer. Das ist das Leben selbst. Das Leben ist eingezogen. Ihr sollt leben. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Das Leben selbst, das Zoe-Leben, das göttliche Leben. Wow. Wow. Ich meine, ich wünsche mir Beziehung. Wir haben am Anfang meiner Ehe haben wir gebetet und wir sind irgendwie noch nicht da. Ich erzähle euch vielleicht ein bisschen aus meiner Ehe einfach, das ist vielleicht ganz cool. Und dann, aber wir haben gebetet, Herr, lass an uns die Menschen erkennen, dass du real bist. Weil wenn die Ehe ein Bild ist auf Christus und die Gemeinde, dann muss an den Ehepaaren doch zu sehen sein, wie Jesus ist oder nicht. Und wir kommen, wir gucken und sorry, ich glaube, wir leben in einer der besten Stunden, in der man leben kann, ehrlich. Und ich bin total ermutigt und total positiv, wirklich. Also das ist wirklich so. Aber manchmal muss man auch Dinge sehen, wie sie sind. Und ich finde nicht besonders viele leuchtende, strahlende Ehevorbilder in den Christen, unter den Christen. Nicht das, was hier drin steht. Und ich bin nicht entmutigt, weil wir glauben einfach, was hier steht und Gott fängt an, seine Verheißung hervorzubringen. Und er lehrt uns Liebe, er lehrt uns, was es heißt, wirklich zu lieben. Nicht diese menschliche Liebe, die wir hier um uns rum gelernt haben. Ich liebe dich, wenn du mir gibst, ich liebe dich, wenn du das und das machst, ich liebe dich, wenn du so und so bist, ich liebe dich, wenn. Das ist keine Liebe, das ist Egoismus. Aber Gott zeigt uns diese Liebe und zwar auf eine gesunde Art und Weise, auf eine reine Art und Weise und auch nicht auf eine gnostische Art und Weise, wo wir dann auf einmal alles vergeistlichen und nicht mehr fröhlich unsere Pizza essen können und Sex genießen und so weiter. Auf einmal ist das alles Geist, alles ist geistig. Gott hat Himmel und Erde versöhnt. Es gibt keine Trennung mehr. Gibt's nicht mehr. Ist das nicht gewaltig? Und wenn wir aber Ehen haben, und das sollte doch so sein, die Christus und die Gemeinde offenbaren. Das heißt, wenn wir in ihr Leben schauen, wenn wir sie treffen, dann werden wir angeregt, verlieben uns mehr in Jesus, dann sehen wir mehr Jesus, dann denken wir, boah, so will ich auch sein. Und das ist doch ein gutes Ziel, eine Beziehung zu haben, oder? Das ist doch ein gutes Ziel, in eine Beziehung reinzugehen. Das ist doch ein gutes Ziel, einen Freund oder eine Freundin haben zu wollen. Zu sagen, Jesus, wir wollen, dass du dich verherrlichst durch unser Leben. Wir wollen, dass du zeigst, wer du bist durch unser Leben und dass wir transformiert werden, gemeinsam transformiert werden. Und einer der größten ist, dass wenn wir zu dem Ehe-Vow, wie heißt denn das, Ehe-Versprechen kommen, ne? Dann sagen wir ja, in guten und in schlechten Tagen, ne? Oder? Und wir sagen wir sagen durch dick und dünn, okay? Also wenn du krank wirst, dann gehe ich nicht von dir, nur weil du krank wirst, ja? Wenn irgendwas ist, wenn dein Körper nicht mehr so blendend aussieht, wie als du Teenagerin warst, ja, dann gehe ich nicht weg von dir, durch dick und dünn. Wir stehen zusammen. Nur der größte Hinderungsgrund, wie wir das machen können, ist, wenn wir anfangen, uns unseren Ehepartner nach unserem Bild zu bauen. Und damit meine ich nicht unbedingt, vielleicht wenn du noch nicht verheiratet bist und du gibst Gott deine Wünsche, was du gerne hättest, hey, kein Problem, habe ich kein Problem damit. Ja, ist, wo dann die Liebe hinfällt, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist voll okay. Aber weißt du, wenn wir uns nicht annehmen, wie wir sind, so wie Gott uns angenommen hat, wie wir sind, fangen wir an uns zu basteln. Stimmt's? Ja. Stimmt das? Wenn wir uns nicht annehmen, fangen wir an uns rumzuschrauben. Du müsstest eigentlich so sein. Und besonders herausfordernd ist das, wenn die eine Person total abgeht mit Jesus und die andere Person zwar auch mit Jesus, aber vielleicht nicht ganz so stark, dann möchte die Person, die abgeht mit Jesus, meint, sie wäre geistlicher und möchte dann der anderen Person mal ein bisschen Geistlichkeit beibringen. Nur das Problem ist, dass es die andere Person unter Druck setzt und dabei gar nichts rauskommt. Was verändert, ist Liebe. Und Liebe nimmt an. Gott hat uns angenommen, stimmt's? Und zwar nicht, als wir uns selber sauber gemacht haben, sondern seine Liebe hat uns sauber gemacht. Da hören wir auch wieder die Reinigung des Wasserbad, vom Wasserbad des Wortes. Das zeigt das ja wieder, dass die Liebe Gottes, die Liebe, die wir empfangen, die wir geben, diese Annahme, die heilt uns. Du bist geheilt, du wirst geheilt von doofen Gedanken, von komischen Gottesbildern, von allem Möglichen, wenn du diese Liebe erfährst, nicht in deinem Kopf, sondern wirklich erfährst. Und wenn wir uns als Ehepartner annehmen, wenn wir Ja sagen am Altar, dann sagen wir, das ist ganz wichtig, dann sagen wir nicht Ja zu einer zukünftigen Version unseres Ehepartners. Also das ist ganz wichtig für den einen oder anderen vielleicht, dass du sagst Ja zu deinem Partner, wie er ist in dem Moment. Und wenn dein Partner sich niemals mehr verändert oder irgendwie weiterentwickelt, dann bist du so, hast du Ja gesagt. Seid ihr da? Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber manchmal denken wir vielleicht, gut, da gibt es noch die Macken und die Macken, aber das wird sich ja bestimmt ändern. Das ist nicht der Grund, warum wir heiraten, dass dein Partner vielleicht irgendwann mal so sein wird, wie dir es passt. Dann solltest du vielleicht eher überlegen, ist das richtig? Sondern wir nehmen ihn an. Wir sagen, ja, ich will. Ja, ich will. So, wie du bist, will ich. Und Gott, wenn er dieser dritte Teil, oder lass uns mal anders ausdrücken, der erste Teil ist, dieser dreifachen Schnur, er macht das. Er kann das. Ich glaube, dass Gott die schlimmsten Ehen rumdrehen kann. Ich glaube, dass er in der Lage ist. Ich glaube, dass er in der Lage ist. Und ich weiß, wenn da Missbrauch und Gewalt und so weiter, es gibt Gründe, aus Ehen auszusteigen. Ja, es gibt ein Leben nach Scheidung, preis dem Herrn. Gott ist gut, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Er vergibt, ja, keine Frage. Keine Frage, alles richtig. Aber solange es noch nicht so weit ist, ist Kämpfen angesagt. Und zwar Kämpfen aus seiner Kraft, indem wir glauben, dass Gott aus Asche Schönheit macht. Das ist der Name dieser Konferenz, richtig? Wow. Wir brauchen was und es heißt, wir müssen lernen, dass wir nicht auf der Erde sind, in erster Linie, um ein gesegnetes Leben zu haben, sondern ein transformiertes Leben. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir dann alle dickere Autos und Häuser haben. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit viele Jesusse, Gesalbte, ihn repräsentieren und das Reich Gottes bringen in Kraft. Und dieses Reich Gottes bringen mit Kraft, da haben wir so einen Fokus drauf im Moment. Und ich liebe es total. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass es nicht hauptsächlich, sondern nebeneinander, miteinander, ineinander, wie auch immer, darum geht, den Charakter Jesu zu präsentieren. Einer Welt, die nicht lieben kann. Einer Welt, die immer aufgibt. Einer Welt, die sich gegenseitig betrügt, einer Welt, die nur beleidigt wird und frustriert, die nur das Ihre sucht, eine Welt, die überhaupt nicht weiß, was Liebe überhaupt ist. Wo du den Fernseher anmachst und du nur verdrehten, Entschuldigung, aber siehst. Und wenn wir uns damit füttern, ihr Lieben, dann wird es mit uns nicht weit. Womit du dich füllst, das wirst du ausdrücken, immer. Und es ist ein, und wir müssen, der, ich glaube, es wird Zeit, dass die Gemeinde aufsteht und statt immer gegen irgendwas zu sein, mal anfängt, für was zu sein. Statt aufzustehen und sagen, die bösen Transvestiten und die bösen die und die ganzen Gender-Wahnsinnigen, und die sind alle wahnsinnig, keine Frage, die sind, Entschuldigung, es ist ja kein Livestream, die sind, egal. Gott liebt sie. Aber es ist ein Durcheinander, was da draußen los ist, das gibt's gar nicht. Und es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Aber statt, dass wir aufstehen, und das ist ganz ehrlich, ich schäme mich manchmal für unsere Brüder und Schwestern, die dann auf diesen Demos im Fernsehen kommen und du denkst so, wo ist die Liebe? Ist ja schön, dass wir für die Wahrheit aufstehen, aber ich sage dir, was über der Wahrheit steht, das ist Liebe. Die Liebe ist die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit sagst ohne Liebe, ist es wahrscheinlich keine Wahrheit mehr. Die Wahrheit macht frei und Gott ist Liebe und Gott ist die Wahrheit. Er ist die personifizierte Wahrheit und er ist der personifizierte Liebe. Also wenn wir Leuten Bibelstellen um die Ohren klatschen, ohne Liebe, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr Gottes Wort. Sorry, wenn ich das so sage, aber der Teufel hat auch Gottes Wort zitiert. Stimmt's? Hat er Gottes Wort zitiert? War das dann immer noch Gottes Wort, was für dein Leben gilt? Wohl eher nicht. Stimmt's? Nur da müssen wir echt aufpassen. Das ist schade. Wir lassen uns beten für diese Leute. Die Welt draußen hat ein komisches Bild von uns. Und wisst ihr was? Sie hat recht. Jetzt kommt ein bisschen die nüchterne Salbung. Die habe ich auch. Und ich mag sie auch. Aber, ja, aber ganz ehrlich, lass uns doch mal zeigen, was es heißt. Ich möchte, dass in meinem Leben meine Ehe, meine Kinder so glühen und strahlen von der Herrlichkeit Gottes. Und das bedeutet nicht, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wir haben unsere Kämpfe, Herausforderungen. Wir haben Dinge zu klären. Da sind Berge vor uns, die hinweggebetet werden sollen. Und das ist alles da. Aber ich wähle, worauf ich gucke. Ich wähle, ob ich entscheide, ob ich ermutigt bleibe oder nicht. Das macht nicht der Teufel. Und Gott entscheidet es für mich auch nicht. Er hat sich längst entschieden. Ich entscheide, ob ich ermutigt bleibe oder nicht. Ich entscheide, ob ich auf das gucke, was Gott tut oder auf das, was er scheinbar noch nicht tut. Ich entscheide, ob ich das Unsichtbare höher achte als das Sichtbare. Ich entscheide, ob ich das Sichtbare sehe und sage, das ist meine Realität, Jesus. Und dann können unsere Ehen anfangen zu leuchten und zu glühen mittendrin. Und sie strahlen und sie sind nicht ständigen Krampf gegen Sünde belegt. Es ist ein Kampf, Bruder und Schwester. Ja, es ist ein Kampf, ich weiß. Aber es ist nicht ein Kampf, der uns frustriert. Amen, es ist der gute Kampf des Glaubens. Das heißt, irgendwie muss da Freude involviert sein. Es könnte sein, dass es mit einem Siegesschrei zusammenhängt, der von jemandem kommt, der weiß, dass er gewonnen hat. Und nicht um zu gewinnen. Wir kämpfen von Sieg, nicht für Sieg. Da spucke ich sogar. Mein iPad ist schon so voll gespuckt, ey, das muss ich regelmäßig putzen, muss ich das. Aber versteht ihr? Wir leben doch von einer anderen Realität. Wir leben von einer anderen Wahrheit. Und diese Wahrheit, die soll uns frei machen. Weißt du was, wenn dein... Oh Mann. Ich liebe euch. Ich lächle. Okay? Ich lächle. Ja? Wenn unser Leben... Lass mich so, also ich sag nicht, wenn dein, ich sag, wenn unser. Wenn unser Leben nicht von Freiheit geprägt ist, glauben wir Lügen. Sorry, aber so ist es. Warum? Weil Wahrheit immer in Freiheit führt. Wahrheit macht frei. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Nicht eine Lehrmeinung, Jesus als Person ist Wahrheit. Nun, der Heilige Geist leitet uns in die Wahrheit, richtig? Er leitet dich in deine Identität in Christus hinein. Er leitet dich kontinuierlich in deiner Gerechtigkeit in Christus. Nicht in deinem Sündenbewusstsein, nicht in deinem, was du alles falsch machst, sondern in deiner Bestimmung und Berufung als Tochter Gottes, als Sohn Gottes. Da leitet er dich rein. Und wenn du darin stabil wirst, wenn du darin sicher wirst, dann können wir lieben. Und dann können Dinge in unseren Weg kommen, dann können Berge vor uns auftauchen, nicht weil Gott uns testet, sondern weil wir berufen sind, dass die Königreiche dieser Welt im Reich unseres Gottes werden. Und wenn du ein Gesandter an Christi Stadt bist, dann wird es ganz normal sein, dass dir Dinge sich in den Weg stellen, nicht weil sie Gott dahin geschoben hat und sagt, jetzt gucken wir mal, wie sie sich macht, sondern weil du jemand bist mit Offenbarung. Und weil du Offenbarung hast, sagt Gott, okay, dich kann ich schicken, um da diese Lüge in diesem Land runterzureißen. Okay? Und das ist, was wir sind. Wir sind Botschafter einer himmlischen Realität. Wir bringen den Himmel auf die Erde und unsere Ehen sollen das ausdrücken. Das ist das Ziel, das ist das höhere Ziel. Es geht nicht darum, Haus, Hund, Katze und Abschluss zu haben und dann auch irgendwann vielleicht mal das Haus abbezahlt zu haben. Wir brauchen eine Vision, die viel größer ist als unser eigenes Leben. Wenn sie nicht größer ist als unser eigenes Leben, dann ist sie wohl nicht von Gott. Es ist eine Vision, die uns packen soll, eine Bestimmung auf deinem Leben. Und Gott hat jemanden für dich. Und hier ist jetzt, ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob es die eine Person gibt oder nicht. Aber ich sage euch was ganz ehrlich, es ist Pups egal. Wenn du Ja gesagt hast zu jemandem, dann ist das die eine Person. Okay, lass ich das mal so sagen, weil das ist echt verwirrend. Ich habe mal eine Lehre gehört, und es hat dazu bei, ist Jahre her, hat dazu beigetragen, weil meine Frau und ich haben uns halt gestritten. Halleluja, immer gestritten. Wir hatten auch schöne Zeiten, nicht so. Ne? Hört sich jetzt so schlimm an. Ich liebe meine Frau, ich habe sie immer geliebt, aber wir hatten beide so keine Ahnung. Ja? Der Teufel war es, die Schlange war es. Es war sowieso immer jemand anders. Auf jeden Fall hatten wir was gehört von, naja, wenn das nicht so klappt, dann ist das wohl nicht der Partner für dich vom Herrn. Und diese ekelhafte Lüge fraß sich rein in uns, sodass wir irgendwann da saßen und dachten irgendwann, naja, vielleicht stimmt das ja und wir gehören gar nicht zusammen. Hört sich auch ganz geistlich an, wir gehören nicht zusammen. Aber ich bin ein bisschen oldschool darin zu sagen, dass außer es passiert irgendwas wirklich Ekelhaftes mit dir durch deinen Ehepartner, es eigentlich nicht viele Gründe gibt, warum du aussteigen darfst. Und zwar nicht aus einem Gesetz, sondern weil du einen Bund eingegangen bist. Und da heißt es, alles geben, was an dir liegt, damit dieser Bund bleiben kann. Das ist, was ich glaube. So viel an dir liegt, leb mit jedem in Frieden. Natürlich, wenn darauf sich keiner einlässt. Ich habe jetzt erst jemanden bei uns in der Gemeinde, total traurig, waren zwar nie richtig dabei, nie so richtig drin, aber ich mochte die Person total. Wir haben öfter telefoniert, uns getroffen, gequatscht. Und seine Frau hat gekämpft, ein Jahr lang. Er hat wirklich gekämpft. Und sie hat sich halt entschieden, einfach zu gehen und einen anderen Weg zu wählen. Hat gesagt, fang ein neues Leben an, ich will nicht mehr. Ja, da kannst du nichts machen. Was sollst du machen? So viel an dir liegt, das kannst du machen. Solche Dinge passieren und es gibt ein Leben danach. Gott ist gut. Und es gibt, und ja, Jesus hat was gesagt, aber das Kreuz, ich soll es vielleicht nochmal theologisch sagen, es ist extrem wichtig zu verstehen, dass das alles, was Jesus gesagt hat, vor Kreuz war. Und wir müssen selbst das, was in Rot geschrieben steht, selbst das durchs Kreuz sehen. Das ist meine feste Überzeugung, ein Bund, ein Testament ist nicht gültig ohne den Tod dessen, der ihn gemacht hat. Und Jesus war noch nicht gestorben, als er seine Lehren gebracht hat. Das heißt, viele seiner Lehren, teilweise sind seine Lehren Gesetz hoch 10. Ja, wenn wir das so nehmen würden, immer wie es da steht, dann müssten viel mehr Leute ohne Arm und Augen rumlaufen, stimmt's? Ja, deswegen, ja, es gibt absolut ein Leben nach Scheidung, es gibt absolut ein Leben nach zerbrochenen Beziehungen und es gibt ein gutes Leben danach. Gutes Leben danach. Unser Gott ist so gut. Unser Gott ist so gut, er ist so vergebend, so liebevoll, so wunderbar. Immer aufbauend, immer stärkend. Immer das Beste sehen, aber es lohnt sich. Ich weiß nicht, warum ich da so drauf bin. Ja, wenn es für dich nicht ist, ist egal, aber es lohnt sich zu kämpfen. Gott liebt uns Ehepärchen. Und Gott liebt die Singles. Danke, Jesus. Und die Verlobten. Okay. Danke, Vater. Das Wort sagt ja, sie werden Vater und Mutter verlassen. Stimmt's? Das war mir vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. ist extrem wichtig, dass wenn du heiratest und verheiratet bist, dass du Mami und Papi verlassen hast. Es ist echt wichtig, wirklich. Wow. Ehre Vater und Mutter, indem du sie verlässt. Und bitte, ihr Männer, es gilt vielleicht auch für die Frauen, aber ihr Männer, bitte habt eine intimere, engere Beziehung mit eurer Frau als mit eurer Mutter. Es gibt tatsächlich Männer, die lassen sich von ihren Müttern mehr sagen als von ihren Frauen. Es ist eine gesunde, verlassen heißt nicht, ich will euch nicht mehr sehen, okay? Das heißt einfach, du fängst dein eigenes, du wirst ein Fleisch, du gründest eine eigene Familie mit eigenen Arten und Kreativität und Ausdrucksweise. Ja, ich meine, wie viele haben meine Frau nicht uns gezofft, weil beim Weihnachtsbaum der Schmuck bei denen zu Hause so hing, bei uns zu Hause aber so. Je eher du Mutter und Vater verlässt, umso leichter und so weniger wird es solche Streitereien geben. Und so ein sinnloses Kopfeinhauen, wo du dir hinterher fragst, sind wir eigentlich bescheuert? Bin ich eigentlich blöd, mich zu streiten wegen sowas? Ja? Was überhaupt keinen in dem Sinne Wert hat. Dann soll doch der Schmuck gehangen werden wie bei der anderen Familie. Tut das irgendwie weh? Das zeigt ja nur wieder, wo wir unsere Identitätsprobleme hängen haben. Stimmt's? Meine Identität ist doch nicht, wie es zu Hause aussieht, wie die Wandfarbe an der Wand ist oder wie das Bett gestanden gestellt hat. Bei meinen Eltern stand das Bett immer so. Oh Mann. Deswegen ist Liebe so gut. Ja? In der Liebe, dann kann man einfach den anderen hochheben. In der Liebe kann man einfach den anderen lassen. Ja? Ich habe mittlerweile gesagt, so meine Frau darf gestalten zu Hause, wie sie will. Ist mir egal. Ja? Selbst wenn, da ordnet sich der Mann wieder unter. Ordnet ihr euch einander unter? Ja. Wow. Aber es ist echt wichtig, man gründet eine neue Familie. Es ist das, und man nimmt das Gute von seiner Familie mit, bestimmt. Aber das muss nicht dazu dienen, dass wir uns gegenseitig in den Kopf einschlagen. Ja, es ist wichtig. Es ist kein, das ist verlasse Mama und Papa. Die beiden werden ein Fleisch sein. Okay, gucken wir mal, was ich noch ein paar, zwei, drei Sachen euch hier reinwürge und dann hören wir auf. Reinpressen. Hutan will noch was über Sex hören. Der ist kurz davor. Wisst ihr, woran du erkennst, dass ein Pärchen reinlebt? Wenn du sie fragst, was wichtig ist für die Hochzeitsnacht, ja, Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Und wenn sie nichts anderes reden können, wenn sie über nichts anderes reden als, ne, du weißt schon, endlich darf ich. Ja. Ja, das will ich jetzt vielleicht nochmal, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich kennt ihr das auch schon alle hier, aber wir sind, Christentum ist keine körperfeindliche Lehre. Es wurde oft so propagiert, ich denke in einem falschen Verständnis von Fleisch. Ja, Fleisch ist nicht dein Körper gemeint im Neuen Testament. Dein Körper ist nicht böse. Jesus hat dich frei gemacht und er hat dich beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung, in der Taufe des Christus, wurdest du getauft in seinen Tod und in seine Auferstehung. Und das ist dein neues Leben.